Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Affäre um die massenweise Datenweitergabe an den US-Geheimdienst NSA steht jetzt die frühere rot-grüne Bundesregierung in der Kritik, besonders der SPD-Fraktionsvorsitzende Steinmeier. Ihm wird von Union, FDP und Linkspartei vorgehalten, mitverantwortlich zu sein. Wegen einer Vereinbarung mit den USA, die 2002 geschlossen wurde, als Steinmeier Kanzleramtschef war. Auf dieser Basis, so Sicherheitskreise, habe der Bundesnachrichtendienst 2007 begonnen, Informationen aus seiner Auslandsaufklärung an die NSA weiterzugeben.
Wie eng arbeiten sie in Bad Aibling zusammen, der Bundesnachrichtendienst und die NSA? Sehr eng, wenn man den jüngsten Berichten glauben will. Danach sollen jene 500 Millionen Datensätze, die laut Snowden jeden Monat aus Deutschland an die NSA fließen, vom BND selbst geliefert worden sein. Auslandsdaten, wohlgemerkt. Auf den Weg gebracht wurde die enge Zusammenarbeit nach den Terroranschlägen im September 2001 vom damaligen Kanzleramtschef Steinmeier und Bundeskanzler Schröder. Begründung?
Uneingeschränkte Solidarität mit den USA bei allen notwendigen Maßnahmen.
Und so sind sich sogar Union und Linkspartei in einem Punkt einig. Die Spionageaffäre reiche zurück bis in rot-grüne Zeiten.
Als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärt hat, dass es mit den USA eine uneingeschränkte Solidarität gibt, also keine kritische, dass man nichts prüft, sondern dass man alles macht, was sie wollen, hat er Deutschland in eine ziemliche Katastrophe gestürzt.
SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück geht es aber nicht um die Kooperation der Auslandsdienste etwa in Afghanistan. Er beharrt auf seinem Verdacht, deutsche Bürger würden von der NSA abgeschöpft.
Grundrechte in Deutschland werden millionenfach verletzt und die Bundesregierung weicht den Fragen aus, werden wir weiter abgehört, werden deutsche Dienststellen abgehört, werden europäische Einrichtungen verwanzt. Mit, wie ich finde, Auswirkungen darauf, wie wir verhandeln mit den Amerikanern über ein transatlantisches Freihandelsabkommen. Und vor allen Dingen wird Wirtschaftsspionage betrieben.
Um den Streit über die Spionageaffäre zu verstehen, muss man zwei Dinge strikt voneinander trennen. Auf der einen Seite geht es um Daten, die der BND im Ausland abschöpft und an die NSA weitergibt. 500 Millionen pro Monat, sagt Snowden. Und diese Größenordnung wird in Geheimdienstkreisen auch gar nicht bestritten. Auf der anderen Seite geht es darum, ob US-Geheimdienste massenhaft Daten deutscher Bürger abschöpfen. Diese eigentlich zentrale Frage bleibt weiter unbeantwortet.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem beleuchtet dort der NDR-Terrorismusexperte Joachim Hagen die unterschiedlichen Facetten der Geheimdienstaffäre. In der bayerischen Justiz wird über die Aufarbeitung eines Milliardenverlustgeschäfts der Bayern LB gestritten, den Kauf der österreichischen Bank Hypo Group Alpe Adria vor 6 Jahren. Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, wer in welchem Umfang für den Schaden zur Rechenschaft gezogen werden kann. Dabei geht es nicht nur um den damaligen Vorstand der Landesbank, sondern auch um CSU-Politiker, die seinerzeit als Aufseher im Verwaltungsrat saßen.
Auch wenn es nicht so aussieht, im Münchner Justizzentrum brodelt es. Landgericht und Staatsanwaltschaft streiten miteinander, wie es nur selten vorkommt. Freuen kann sich eigentlich nur Ex-Bayern-LB-Vorstand Werner Schmidt. Vielleicht hat er wieder ein Gläschen Sekt getrunken, so wie damals 2007 beim Kauf der Kärntner Landesbank Hypo Group Alpe Adria, der sich wenig später zum Milliardendesaster entwickelte. Dennoch soll sich jetzt Schmidt gar nicht wegen Untreue verantworten müssen. Das Landgericht hat den Hauptanklagepunkt der Staatsanwaltschaft völlig überraschend zum Prozess nicht zugelassen. Schon das ärgert natürlich die Strafverfolger noch mehr, aber ein Satz der Richterkollegen, der nahelegt, die Ermittler hätten den früheren Verwaltungsrat und damit hochrangige CSU-Politiker wie Kurt Faltelhauser, Erwin Huber und Günter Beckstein geschont. Ein Vorwurf, wie er schlimmer nicht sein kann und entsprechend scharf zurückgewiesen wird.
Nach unserer Ansicht ist es vielmehr so, dass der Verwaltungsrat der Bayern LB im Jahre 2007 im Zusammenhang mit dem Erwerb der HGAA vorsätzlich arglistig getäuscht wurde durch Mitglieder des Vorstands.
Die Staatsanwälte rätseln, warum die Richter dies anders sehen. Schließlich habe der Bankvorstand sei den Aufsehern einen falschen, überhöhten Kaufpreis genannt. Ein Strafprozess wegen Untreue gegen die Ex-Vorstände wäre also geboten, doch genau den lehnt das Landgericht mit Hinweis auf den großen Ermessensspielraum ab, den Manager bei Kaufentscheidungen haben. Nach einer Beschwerde der Anklagebehörde muss nun das Oberlandesgericht den Streit im eigenen Haus entscheiden. Ob man auf einen gemeinsamen Weg zurückfindet, ist derzeit offen.
Kurz vor Beginn des neuen Lehrjahres suchen derzeit mehr als 200.000 Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Zugleich gibt es nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 146.000 freie Plätze. Häufig passten die Anforderungen der Betriebe und die Schulabschlüsse nicht zusammen. Insgesamt zeichne sich in diesem Herbst eine etwas ungünstigere Entwicklung ab als in den Vorjahren.
Frühes Aufstehen ist nicht jedermanns Sache. Als Bäcker schon ab 2 Uhr morgens in der Backstube volle Leistung bringen, erst recht nicht. Die Auszubildenden stehen hier nicht gerade Schlange, wenig attraktiv und schon gar kein Traumberuf. Einer der Gründe, warum Lehrstellen im Handwerk unbesetzt bleiben.
Prinzipiell ist es so, dass die Firmen vor 10 Jahren in einer völlig anderen Situation waren. Sie hatten sehr viele gut qualifizierte Jugendliche, aus denen sie sich quasi die Besten herauspicken konnten als Azubis. Diese Situation hat sich einfach aufgrund der demografischen Entwicklung verändert.
Die Angst der Betriebe, beim Kampf um Fachkräfte ins Abseits zu geraten, hat dazu geführt, dass mehr Ausbildungsplätze entstanden sind. Die Situation verschärft der Geburtenrückgang. In Hamburg, Thüringen und Baden-Württemberg gibt es jetzt mehr Lehrstellen als Bewerber. Vor wenigen Jahren war die Situation umgekehrt. Im Ausbildungsjahrgang 2005 bewarben sich knapp 800.000 Jugendliche um eine der nur 500.000 Lehrstellen. Zum Start des aktuellen Ausbildungsjahres sind es weniger als 600.000 Schulabgänger. Rein rechnerisch werden wohl mehr als 50.000 Bewerber ohne Lehrstelle bleiben.
Die Anzahl alleine sagt natürlich noch nichts, denn es muss die Lehrstelle immer zum jungen Menschen passen. Und der Friseur, der vielleicht in Flensburg ist, nützt natürlich bei der freien Stelle in Süddeutschland beim Anlagenmechaniker gar nichts. Also das muss zusammenpassen.
Die Bundesagentur appelliert an die Betriebe, auch Bewerbern mit mittelmäßigem Notendurchschnitt oder Migrationshintergrund eine Chance zu geben.
Die Gefahr einer Pleite des Solarzellenherstellers SolarWorld ist vorerst abgewendet. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Bonn billigten die Aktionäre gestern am späten Abend den Sanierungsplan. Sie geben fast sämtliche Anteile ab. Nach Ansicht von Aktionärsschützern eine alternativlose Entscheidung, da sonst das gesamte Kapital verloren wäre. SolarWorld litt zuletzt unter Preisverfall und Überkapazitäten auf dem hart umkämpften Markt.
SolarWorld-Vorstandschef Frank Asbeck hat es geschafft. Die Insolvenz ist erst einmal abgewendet. Doch für den früheren Hoffnungsträger wurde es bei der Hauptversammlung im ehemaligen Bonner Plenarsaal richtig eng. Über 12 Stunden lang musste er sich den kritischen Fragen der Aktionäre stellen. Bei der Abstimmung am späten Abend stimmten sie trotzdem für das Rettungskonzept.
Es ist erstmal sehr erfreulich, dass die finanzielle Restrukturierung mit 99% Zustimmung von den Gläubigern und Aktionären so akzeptiert worden ist.
Doch das Rettungskonzept ist ein harter Brocken für die Aktionäre. Sie verlieren einen Großteil ihrer Anteile. Wer bisher 150 Aktien von SolarWorld besitzt, behält nach dem Kapitalschnitt nur noch eine einzige Aktie. Die Altaktionäre halten dann nur noch 5% der Anteile am Unternehmen. Dadurch wird der Weg für einen neuen Großinvestor frei. Qatar Solar steigt mit 35 Millionen bei SolarWorld ein. Firmengründer Frank Asbeck investiert weitere 10 Millionen. Doch Experten sagen, dass das Rettungskonzept nicht ausreicht.
SolarWorld hat innovative Produkte, das ist eine gute Basis, aber die Kosten müssen runter. Sie müssen sich auf das konzentrieren, was in Deutschland wettbewerbsfähig hergestellt werden kann.
Doch Frank Asbeck will das alte Geschäftsmodell beibehalten. Ob er damit gegen die Billigkonkurrenz aus China ankommt, wird er noch beweisen müssen.
Aus Syrien gibt es widersprüchliche Berichte über einen Angriff auf den Fahrzeugkonvoi von Präsident Assad. Der Anführer einer Gruppe Aufständischer erklärte, man habe die Fahrzeugkolonne des Präsidenten auf dem Weg zu einer Moschee mit Granaten beschossen. Der syrische Informationsminister bestritt, dass ein Attentat auf Assad verübt worden ist.
Heute Morgen in Damaskus. Präsident Assad nimmt an einem Gebet zum Ende des Fastenmonats Ramadan teil. Er tritt demonstrativ gelassen und gleichzeitig entschlossen auf. Die Behauptung, dass Fahrzeuge seines Konvois mit Mörsergranaten beschossen wurden, dementierte das Informationsministerium umgehend. Weder der Präsident noch der Konvoi seien getroffen worden. Es ist Assads dritter öffentlicher Auftritt seit einer guten Woche. Der Präsident will Siegesgewissheit verbreiten. Seine Truppen konnten die bewaffneten Aufständischen empfindlich treffen und Gebiete zurückerobern. In Aleppo beginnt das Fest zum Ende des Ramadan für viele mit einem Gang zum Friedhof. Sie gedenken ihrer toten Angehörigen. Laut UN sind in dem Konflikt in Syrien bisher geschätzt 100.000 Menschen gestorben. Die Zahl der seelisch Verletzten ist höher. Ich hoffe, dass die Kinder Eid das Ende des Fastenmonats feiern können, dass sie spielen und den Krieg vergessen. Ich hoffe, dass sie mit ihren Verwandten spielen können. Den Krieg vergessen, das ist praktisch unmöglich in Aleppo. Nur in den Gefechtspausen wagen es die Kinder, auch mal draußen zu spielen. Am liebsten gehe ich auf die Schaukel oder spiele mit einer Spielzeugpistole. Und das ist mein Freund. Auch wenn die Kinder Momente des Glücks haben, so sind diese nur von kurzer Dauer. Der Krieg ist allgegenwärtig, die Kinder traumatisiert.
Auch in Ägypten überlagerten die politischen Unruhen die Feierlichkeiten zum Ende des Fastenmonats Ramadan. In Kairo nutzten Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi den Tag, der in der Regel Familie und Verwandtschaft in den Mittelpunkt stellt, für große Protestkundgebungen. In anderen Ländern wie Indonesien begannen Gläubige das Eid al-Fitr-Fest mit Morgengebeten. Nach dem Ramadan, der den Glauben und die Selbstdisziplin stärken soll, wird traditionell ausgiebig gefeiert. Für die etwa 1,5 Milliarden Muslime weltweit hat das Fastenbrechen einen ähnlichen Stellenwert wie das Weihnachtsfest für Christen, so auch in Deutschland.
Es wird viel zu essen geben. Nach 30 Tagen Fastenzeit tischt Familie Ceylan groß auf. Das Ende des Ramadan ist einer ihrer höchsten Feiertage. Zum Zuckerfest, wie es auch heißt, gibt es traditionell viel Süßes und Bares für die Kinder.
Die Kleinen freuen sich eher auf die Geschenke und die Älteren natürlich auf die Unterhaltung und zusammen Spaß haben.
Viele haben dafür heute Urlaub genommen, ihre Kinder haben schulfrei. Unterstützt wird das von einem neuen Staatsvertrag, den Hamburg mit den islamischen Gemeinden geschlossen hat. Er stellt ihre Festtage auf eine Stufe mit religiösen Feiertagen, wie dem christlichen Buß- und Bettag oder dem jüdischen Hanukkah.
Wir sind auch eine kleine Minderheit in Deutschland und wir wollen auch gleichberechtigt sein. Und das passiert gerade hier und das ist natürlich eine sehr große Freude für uns.
Auch für die Ceylans. Ein Großteil der Familie lebt seit vielen Jahren in Hamburg. Die Hansestadt ist ihr Zuhause und der Staatsvertrag ein wichtiges Signal.
Das ist ein Schritt zum besseren Zusammenleben, auch für Zukunft. Und aber auch ein Zeichen dafür, dass in Zukunft mit den Menschen diese Bedenken nicht mehr da ist, dass die dieses Gefühl haben, dass sie irgendwo vom Ausland kommen.
So ist der Hamburger Staatsvertrag auch ein wichtiger Schritt für viele Muslime in Deutschland. Am Ramadanfest, aber auch danach.
Der Vereinspräsident von Bayern München, Hoeneß, sieht sich neuen Vorwürfen ausgesetzt. Das Magazin Stern berichtet über Hinweise, wonach Hoeneß sehr viel mehr Geld an der Steuer vorbeigeschafft haben könnte als bislang bekannt. Hoeneß sprach von absurden Anschuldigungen. Der Manager hatte im Januar wegen Steuerhinterziehung in der Schweiz Selbstanzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft München erhob vergangene Woche Anklage.
Bevor Uli Hoeneß beim Golfturnier des FC Bayern zum Schläger greifen kann, muss er noch etwas loswerden. Der neue Artikel des Stern-Magazins über das Schweizer Konto des Bayern-Präsidenten erzürnt Hoeneß.
Absurde Unwahrheiten werden nicht wahr, wenn man sich ständig wiederholt. Ich habe meinen Anwalt gestern, Herrn Lesselhoff aus Hamburg, gestern gebeten, gegen diesen Wahnsinn vorzugehen. Und er wird heute alle juristischen Maßnahmen einleiten, um die Dinge in Ordnung zu bringen.
Vergangene Woche hat die Staatsanwaltschaft München II Anklage gegen den Bayern-Präsidenten wegen Steuerhinterziehung erhoben. Uli Hoeneß hat bei seiner Selbstanzeige im Januar angegeben, zwischen 15 und 20 Millionen Euro auf seinem Schweizer Konto gehabt zu haben. Der Stern behauptet nun, ein Informant habe über einen Anwalt der Staatsanwaltschaft gemeldet, dass sich in den Jahren vor 2008 auf Hoeneß Nummernkonto durchgehend Werte von mehr als 350 Millionen Euro befunden hätten. Mit diesem Nummernkonto sollen diverse Aktiengeschäfte getätigt worden sein. Um 2008 seien dann signifikante Summen an weitere Nummernkonten dreier Schweizer Banken abgeflossen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass jetzt hier jeder meint, mich verfolgen zu können. Und ich werde das jetzt nicht mehr weiter zulassen und damit ist ja auch alles gesagt.
Ende September entscheidet das Landgericht München, ob es die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Hoeneß zulässt.
Personalmangel bei der Bahn sorgt zurzeit für Chaos am Mainzer Hauptbahnhof. Nachts halten kaum noch Fernzüge in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Auch im Regionalverkehr gibt es erhebliche Einschränkungen. Laut Bahn ist kurzfristig keine Besserung in Sicht. Kommende Woche sei mit noch stärkeren Behinderungen zu rechnen. Grund: Mehr als die Hälfte der Fahrdienstleiter ist wegen Krankheit oder Urlaub nicht im Dienst.
Die Hanse Sail in Rostock ist eröffnet worden. Knapp 220 Segel- und Traditionsschiffe steuern die Hansestadt bis zum Sonntag an. Mit dabei sind viele bekannte Großsegler aus aller Welt. Erwartet werden unter anderem der russische Viermaster Krusenstern und das Segelschulschiff der Bundeswehr, die Gorch Fock.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 9. August.
Ein Tief südlich der Alpen bestimmt das Wetter im Südosten. Sonst bringt uns ein Keil des Azorenhochs einen ruhigen Wechsel von Sonne und Wolken. In der Nacht regnet es gebietsweise im Süden und Südosten. Anfangs können auch Gewitter dabei sein. Im übrigen Land ist es trocken und zum Teil klar. Morgen von den Alpen bis zum Bayerischen Wald teilweise kräftiger Regen, örtlich auch Gewitter. Sonst gibt es einen Wechsel von Sonne und Wolken mit nur vereinzelten Schauern in der Westhälfte. Der Wind weht überwiegend schwach, in Nähe der Küsten auch mäßig. In der Nacht im Rothaargebirge bei Aufklaren nur 8, in Niederbayern noch 17 Grad. Die werden morgen an den Alpen erreicht, sonst Temperaturen zwischen 19 und 26 Grad. Am Samstag ist es teilweise längere Zeit freundlich. Es gibt nur einzelne Schauer, vor allem im Norden und Nordwesten. Sonntag wird es im Süden sonnig und trocken, im Norden auch mal wolkig, aber auch hier sind nur vereinzelt Schauer unterwegs. Montag im ganzen Land ein Wechsel von Sonne und Wolken, dabei im Norden und in Alpennähe gelegentlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter.
Um 22.15 Uhr ist Thomas Roth für Sie da mit diesen Tagesthemen. Suche nach der Wahrheit, wer weiß was in der Späh-Affäre und Sehnsucht nach Normalität, der Kampf gegen die Blutrache in Albanien. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.